Reif und Le Passion, der Romance Talk mit Haltung. Romance Geschichten erzählen nicht nur von der Liebe, sondern auch von der Ungleichheit im Literaturbetrieb und von einer Branche, die weghört. Zeit, darüber zu sprechen. Laut, ehrlich, unbequem.
Das ist ganz ungewohnt, dass du gar nicht neben mir sitzt jetzt.
Ja, oder?
Voll.
Bin gespannt, wie gut das klappt.
Ich auch. Das ist ein Experiment, ihr seid live dabei.
Genau. Starte ich mal. Herzlich willkommen bei Reif und Le Passion, dem Podcast, der endlich ausspricht, was viele denken und noch mehr fühlen. Ich bin Caroline Reif, Literaturwissenschaftlerin und Romance-Leserin der ersten Stunde.
Und ich bin Sarah Lipperson, Buchbloggerin und Romance-Leserin mit feministischer Haltung. Ich habe das Gefühl, das könnte heute besonders relevant werden.
Möglich, ja, denn heute haben wir endlich unsere Folge zu Dark Romance auf dem Programm.
Finally!
Lange angedacht und jetzt haben wir gedacht, das ist ein guter Zeitpunkt, mal über dieses Subgenre zu sprechen, das ja auf der einen Seite ja total boomt und auf der anderen sehr umstritten ist. Sarah, liest du denn selber gerne Dark Romance?
Puh. Also ich lese es auf jeden Fall, auch so ein bisschen natürlich aus dem Interesse einfach am Genre, und ich finde auch, wenn man über irgendwas spricht und diskutiert, sollte man jetzt nicht selber nichts wissen darüber. Gleichzeitig glaube ich, ich würde es gerne lesen, wenn nicht so viele Dinge an diesem Thema problematisch werden. Also ich finde vieles an Dark Romance eigentlich spannend, und ich glaube wirklich auch, ich könnte vieles daran mögen, weil das ja eigentlich, ne, also wir kennen mich alle, ich freue mich immer, wenn es viele spicy Szenen in Romance-Titeln gibt. Aber gleichzeitig habe ich halt echt oft das Gefühl, dass das Genre einfach wirklich über alle Ziele hinausschießt. Und deshalb bin ich da wirklich so ein bisschen vorsichtig und würde mal sagen, ich lese es eigentlich nicht gerne, aber ich lese es, weil es mich schon auf eine Art auch fasziniert. Wie ist es bei dir?
Also ich lese es ehrlich gesagt nicht so gerne. Also ich habe mich durch einige Titel durchgequält, vor allem auch aus Recherchezwecken. Ich glaube, da kommen wir später bestimmt auch mal drauf zu sprechen, noch wenn wir über die Figuren reden und was die so ausmacht. Aber da muss ich sagen, dass es vielleicht bei mir daran hakt, dass ich mich weder mit den männlichen noch mit den weiblichen Protagonistinnen sehr gut einfach identifizieren kann oder mich da reinfühlen kann. Das ist alles relativ weit weg von mir. Oder zumindest das, was ich gelesen habe, da war es so.
Wie kann das denn sein?
Tja, vielleicht kommen wir darauf zu sprechen, wenn wir das Genre erstmal so ein bisschen definieren oder eingrenzen, ne? Also bei Dark Romance ist es ja so, dass es immer ja eigentlich um eine Art Liebesgeschichte geht, die jedoch in einem starken Spannungsfeld steht. Von Gewalt, von gefährlichen Situationen, Machtungleichgewichten oder einer sehr ungleichen Machtverteilung und auch moralisch fragwürdigen Entscheidungen oder Dingen, die da so passieren. Und dabei stört mich manchmal, also kommt immer drauf an, ne? Die Figuren, die sind halt so sehr häufig, morally gray, aber vielleicht sind die auch morally dark gray oder black, ne?
Also tiefschwarz.
Die sind schon dunkel, ja. Und das ist mir dann, da ist mir zu wenig grau tatsächlich, muss ich sagen.
Das stimmt allerdings. Also die sind schon oft sehr, sehr problematisch in vielen Dingen, die sie so von sich geben. Gleichzeitig kann man das ganze Jahr so schön historisch herleiten. Du hast es schon mal in der Folge erzählt. Willst du es einfach nochmal machen? Weil ich finde das eigentlich ganz spannend. Gerade so die Frage auch, gibt es ältere Dark Romance-Titel? Weil gefühlt ist es so ein Hype, der jetzt irgendwie die letzten 5 Jahre vielleicht aufgekommen ist. Aber es gibt ja schon auch Titel, die deutlich älter sind, oder?
Mhm. Also wir haben ja schon mal den Bogen geschlagen zu diesem Byronic Hero. Ich fasse es jetzt noch mal ganz kurz zusammen für diejenigen, die die beiden Folgen nicht gehört haben.
Das müssten die 3 und 4 sein, glaube ich, Folge 3 und 4.
Genau, also der Byronic Hero, der stammt ja aus der Romantik. Lord Byron ist der Namensgeber und hat ja einige typische Eigenschaften, also diese dunkle Vergangenheit, in der er meist traumatische Erlebnisse durchlebt hat, die dann seinen Charakter ja, auf die eine oder andere Art geformt haben. Der bricht gerne diese gesellschaftlichen Regeln und folgt seinen eigenen moralischen Vorstellungen, ist oftmals der Rebell, fällt durch Rücksichtslosigkeit dann auch auf, ist auf der anderen Seite aber auch manipulativ, charismatisch und verführerisch, also zieht vielleicht gerade wegen seiner Fehler dann die anderen Menschen oder zumeist Menschen magisch an und dieser Anti-Held ist er halt, ne? Also moralisch ambivalent, weder eindeutig gut noch eindeutig böse. Und dieses Spannungsfeld ist da ja eigentlich das Interessante, ne? Also und das davon findet man eben einiges wieder auch in den Protagonisten, in den männlichen, dunklen, obsessiven zum Teil auch Protagonisten, die wir in den aktuellen Dark-Romance-Titeln wiederfinden.
Ich finde vor allem spannend an der ganzen Sache, dass der Anti-Held ja eigentlich der Fokus von diesen ganzen Dark-Romance-Geschichten ist und dass sich das aber so entwickelt hat, dass wir da echt in so Extreme reingerutscht sind, die vielleicht auch nicht allen unbedingt so richtig gut schmecken. Weil es gibt ja auch in der Literatur ganz viele Beispiele für Dark-Romance-Titel, die schon was älter sind. Also, keine Ahnung, ich musste tatsächlich zuallererst an Feuchtgebiete denken. Das ist jetzt nicht unbedingt der typischste Dark-Romance-Titel, aber es geht schon in diese Richtung, dass wir eben sehr krass mit so feministischen Tabubrüchen arbeiten, mit weiblicher Lust, dass es eben auch so ein bisschen dieses Anti-Heldinnen-Ding ja in dem Fall gibt. Shades of Grey ist, glaube ich, auch ein Beispiel für was man zumindest in Richtung Dark Romance schicken hätte können, bis zu dem Punkt, wo das eben jetzt in der heutigen Zeit so komplett eskaliert ist, was einfach die Themen angeht. Ich glaube tatsächlich, dass die Definition des Genres gar nicht die Problematik ist, sondern wirklich das, was aktuell daraus irgendwie gemacht wird.
Ja, also immer noch ein Draufsetzen auf der einen Seite, glaube ich. Aber ja, die Themen, da kommen wir auch noch zu, die da behandelt werden, das ist das, was ich vorhin meinte. Also die finde ich oft problematischer als die Protagonisten selbst, wobei die für mich auch einfach meistens ein bisschen too much sind.
Ja.
Aber also ich finde es auch ganz spannend, dass dann den männlichen Protagonisten weibliche Protagonistinnen gegenübergestellt sind, die zumindest in den Romanen, die ich gelesen habe, dann auch oft einem Muster gefolgt sind. Also häufig waren das dann auch Menschen mit starken inneren Konflikten, also die eben auch traumatische Erfahrungen gemacht haben, die dann schon mit psychischen Narben gezeichnet sind und mit ihren inneren Dämonen kämpfen, die schon auf der einen Seite verletzlich sind, dann aber tatsächlich, das ist das, was ich eigentlich ganz cool finde, dass sie ja dann auch so eine Transformation normalerweise durchleben, ne? Also dass sie dann eigentlich als unterdrückte oder verletzliche Frauen dargestellt werden zu Beginn, die sich im Lauf der Geschichte dann aber emanzipieren und auch Kontrolle übernehmen.
Mehr oder weniger emanzipieren vielleicht.
Ja, genau. In irgendeiner Form emanzipieren, sagen wir mal so. Also es gibt auf jeden Fall eine Charakterentwicklung, das schon. Die Beziehungen, die sie dann zu dem männlichen Protagonisten ja aber führen, sind eben ja häufig von diesen Machtungleichgewichten, von Obsession oder auch von Manipulation geprägt, ne?
Ich glaube, es kommt auch ein bisschen von den Berufen, die die Protagonisten inzwischen ausleben. Also wenn man sich anschaut, so ältere Dark Romance-Titel, Tagebuch eines Vampirs zum Beispiel, da ist der Protagonist, der männliche, ein Vampir, übernatürliches Wesen, ganz andere Ausgangssituation. Über Shades of Grey, da ist der Protagonist, der männliche, ein reicher CEO. Inzwischen sind aber auch die Berufsfelder der Dark Romance-Protagonisten deutlich mehr morally gray geworden. Also wir sprechen halt inzwischen von Mafia-Bossen, von Stalkern, von Auftragskillern. Also das sind ja auch alles schon Berufsfelder, die per Definition jetzt nicht unbedingt allzu anerkannte gesellschaftliche Berufe sind, die den gesellschaftlichen Normen von vielleicht auch Gewalt- und Machtverhältnissen entsprechen. Also ich glaube, auch daher kommt tatsächlich so ein bisschen diese Entwicklung, dass die per Definition einfach schon sehr schwierige Figuren sind, die eben einfach auch ja, das Gefühl haben, sie können in der Welt sich unabhängig von gesellschaftlichen Normen vielleicht bewegen, weil sie halt gewisse Mächte ausüben oder gewisse Strukturen in ihrer Stadt eh schon dominieren als Mafia-Bosse.
Ja, ich glaube auch, dass das Thema Geld oder Reichtum da halt mit reinspielt, ne? Ja. Also dann vielleicht aus einer reichen Familie kommen die häufig, ne? Oder eben üben Berufe aus, die, durch die sie zu Geld gekommen sind. Aber das ist ja auch so ein Punkt, wenn wir jetzt über Macht sprechen oder über Machtungleichheit vor allem, der da ein wichtiger ist. Und eigentlich war das jetzt schon eine ganz schöne Überleitung, finde ich, zu den Tropes, die da vorkommen. Du hast ein paar ja schon aufgezählt, ne? Also zum Beispiel Bully Romance ist ja ganz klassisch. Also da geht es jetzt nicht so sehr um ein finanzielles Machtgefälle, aber eher, ne, eine Beziehung, die eben sich aus Mobbing oder Erniedrigung zum Beispiel entwickelt. Oder auch diese Mafia-Tropes, ne? Also dass dadurch auch natürlich irgendwie die Gewalt und die Demütigung, die oftmals passiert, gerechtfertigt wird oder erzählt wird, ne? Weil es macht ja total Sinn in den Kreisen. Natürlich entführt man sich da ständig, ne? Stalker Romance.
Ja, und auch das Verbotene, ne? Also alles, was verboten ist, ist ja eh per Definition erstmal spannend. Das fängt ja im Kleinkindalter schon an. Alles, was man als Elternteil verbietet, ist irgendwie besonders spannend. Und das geht halt, glaube ich, auch weiter bei uns Erwachsenen, dass wir alles irgendwie spannend finden, was vielleicht so ein bisschen mit Tabu und verboten ist. Insofern kann ich die Faszination an dem Moment schon echt nachvollziehen. Also, aber gleichzeitig, wenn ich mir jetzt hier so die nächsten Tropes durchlese, die wir jetzt auch vielleicht besprechen wollen, weiß nicht. Also Captive Romance zum Beispiel, Entführung, Gefangenschaft, Stockholm-Syndrom, ähnliche Dynamiken. Ich weiß nicht.
Ja, und also ich finde auch, also was ja so in der Romance der beliebteste Trope ist, ist ja Enemies to Lovers. Und das ist hier nochmal natürlich so in extremer Form, also den Entführer versus das Opfer oder denjenigen, der eben die Macht hat gegen diejenige meist, die sie nicht hat. Also so dieses, dieses krasse Ungleichgewicht in der Beziehung, das da eben herrscht. Ja, und das finde ich halt irgendwie ganz interessant, dass dieser beliebteste Romance-Trope dann in dem Fall ja einfach ins Extreme weitergesponnen wird.
Ja, also extrem ist, glaube ich, eh ein gutes Stichwort. Das gilt ja für alles. Also wir haben ja auch in Romance-Titel zum Beispiel den Age Gap. In dem Fall jetzt hast du es Tabubeziehungen genannt. Altersunterschiede gut und schön, aber wenn es dann natürlich in Dynamiken wie LehrerInnen, SchülerInnen, Stiefgeschwister und so weiter geht, finde ich das schon. Also, das ist ja auch rechtlich einfach absolut tabu. So, da müssen wir nicht drüber diskutieren.
Voll, aber also da muss ich denken, also ich bin ja die Generation, da wirst du jetzt gleich wieder lachen, ich bin ja die Generation verbotene Liebe, ne? Lief ja damals diese Soap in der ARD. Jeden Wochentags um 17.55 Uhr oder so.
Warum weißt du das so genau?
Ja, weil ich das früher natürlich geguckt habe. Es war das Einzige, was es gab. Und da ging es auch darum, dass sich zwei Menschen ineinander verlieben und die waren Geschwister oder Stiefgeschwister, wussten es aber nicht. Ne? Und dann, also deswegen der Titel der Soap. Und,
das wusste
dann,
ich nicht. Ich dachte, das wäre so, weiß ich nicht, er ist so schön für diese Welt und sie darf ihn nicht sehen oder so. Keine
ja, das,
Ahnung.
Das gab es auch. Also da gab es viele verbotene Lieben aus unterschiedlichen Gründen, aber das war so der Aufhänger. Und da war auch so dieses Arm- und Reich-Thema. Also sie aus einem sehr reichen Haushalt und er, der so, ich glaube, auch ganz klassisch hier im Fitnessstudio gearbeitet hat. Also auch da findet man ja manches davon wieder. Da ging es natürlich, das war jetzt nicht insofern Dark Romance, dass die anderen Tropes, die wir aufgezählt haben, da jetzt so richtig stattgefunden haben. Ne? Aber es ist schon so, dass dass manche Themen auch in anderen Formaten oder in anderen Titeln schon vorgekommen sind, aber dann eben nicht in allen extremen Formen. Und ich glaube, das ist bei den Dark Romance-Titeln halt schon so, dass es nicht nur die Verwendung der Themen ist, sondern auch eben, dass alles so extrem ist und immer noch eins oben draufgesetzt wird. Also so hat man ja den Eindruck, wenn man jetzt mal das Ganze ein bisschen verfolgt auf BookTok und eben auch schaut, wie die Autorinnen sind es ja in der Regel dafür Werbung machen und die Titel dann anpreisen. Also dann hat man ja das Gefühl, es muss auch immer noch eins oben drauf gesetzt werden, damit das ankommt und damit es auch wirklich Dark Romance ist. Also es gibt ja auch Autorinnen, die zu hören bekommen, ach, du veröffentlichst Dark Romance, so dark ist es aber ja gar nicht.
Ich finde, das beste Beispiel dafür ist eigentlich Ellie Hazelwood, die jetzt letztens Deep End veröffentlicht hat, was ja, also ich glaube im deutschsprachigen Raum nicht, aber im amerikanischen Raum vor allem oft als Dark Romance gehandelt wurde, wo zuhauf auch bei BookTok die Kritik kam, das ist ja gar kein Dark Romance-Titel, das ist ja viel zu harmlos, sie beschreibt ja gar nicht irgendwelche Mafia-Bosse. Nein, sie hat am Ende hat sie eine College-Geschichte geschrieben, in der es halt um BDSM ging. So, und die beiden ProtagonistInnen waren halt into it und fanden das halt cool und haben sich da super konsensuell drüber ausgetauscht. Und gleichzeitig war er natürlich per Definition ein totaler Anti-Held und hatte auch seine Schwierigkeiten, sie auch definitiv. Und das ist halt eigentlich, also diesen Titel habe ich wahnsinnig gerne gelesen und würde ihn, also zumindest von der Definition, wenn wir jetzt von Byronic Hero und Anti-Held und so weiter kommen, absolut in das Genre einordnen. Gleichzeitig verstehe ich BookTok, die von einer, weiß ich nicht, Janice Wanda oder von anderen AutorInnen ganz andere Dinge gewohnt sind, dass sie das natürlich überhaupt nicht so gesehen haben und es denen viel zu harmlos war.
Ja, das ist, glaube ich, immer das Problem bezüglich der Abgrenzung. Na, was ist denn jetzt Dark Romance und was ist es nicht mehr? Und also du hast ja gerade gesagt, dass bei Deep End war alles ganz konsensuell. Das ist ja in der Regel bei Dark Romance, so wie ich sie kenne, nicht so. Also da wird ja werden ja ganz bewusst Grenzen überschritten, die andere Subgenres respektieren. Und das ist auch, glaube ich, das, was viele daran reizt. Ne? Die kaufen Dark Romance, weil eben das Label dann signalisiert, dass hier Tabus verhandelt werden, Tabuthemen besprochen und ja, vielleicht auch in extremer Weise verhandelt werden.
Ich wollte gerade sagen, Tabus könnten ja auch sehr konsensuell verhandelt werden. Also auch das ist ja in Ordnung. Und ich glaube, da kommt halt auch oftmals so die Kritik von Menschen jetzt gerade, also ne, wenn man jetzt an die 13-Fragen-Folge zum Beispiel denkt, aus der SM-Szene, die das wahnsinnig kritisieren und wahnsinnig problematisch finden, dass gerade ihre Kinks und ihre Vorlieben da so missbraucht werden, in diesen Kontexten und so problematisiert werden, obwohl da eigentlich für sie selbst und wenn man es eben im Konsens betreibt, nichts Problematisches dran ist. Aber das Genre hat es eben einfach ins Extrem gegriffen. Aber du hast es jetzt zwischendurch immer wieder angesprochen, die Abgrenzung zu anderen Genres. Wollen wir da vielleicht nochmal ganz kurz auch drauf eingehen? Weil es gibt ja durchaus Genres, die themenverwandt sind, aber eben doch eine klare Abgrenzung an der Stelle haben.
Ja, ich glaube, also dieses Thema Abgrenzung ist oder Zuordnung ist ja auch im Handel und auch bei den Verlagen, glaube ich, ein großes und schwieriges. Und also das kennen wir ja aus dem Romance-Genre auch, dass es da viele Subgenres gibt und man da oft auch den Überblick oder leicht den Überblick verlieren kann.
Ja, wobei ich es tatsächlich nicht so problematisch finde, wenn jetzt die Sports-Romance neben der High-Society-Romance steht, wohingegen jetzt ein Haunting Adeline nicht unbedingt im Regal Überschrift Romance oder romantisch oder zum Kuscheln stehen sollte.
Ja, total. Ich glaube nur, dass es halt, dass die Leserschaft dann noch und die AutorInnen noch am ehesten durchsteigen und der Rest dann oft einfach überfordert ist. Und deswegen, ja, also kann man gucken, was gibt es noch für benachbarte Genres sozusagen. Also Romantic Suspense ist was ja jetzt auch seit einiger Zeit öfter mal gemacht wird. Das finde ich ganz spannend, weil früher war es ja so, dass vor einigen Jahren war es noch so, dass die Verlage sich nicht getraut haben, solche, so verschiedene Genres in eins zu schmeißen sozusagen. Und bei Romantic Suspense zum Beispiel ist es ja so, dass es einen Thriller-Plot in der Regel gibt, der im Vordergrund steht und dann hat man noch eine romantische Komponente, vielleicht hat man sogar noch eine Fantasy-Komponente dabei. Genau, da ist es eher so, dass die Gefahr oder die Bedrohung dann eher von außen kommt und die Beziehung aber zwischen den Protagonistinnen so ein Safe Space ist, ne? Also bei Dark Romance ist es ja eigentlich in der Regel so, dass die Beziehung selbst ja gefährlich ist.
Ich glaube, so ein bisschen ist das auch vielleicht mit Netflix gekommen. Ich weiß nicht, ob du den Film 365 Tage kennst.
Nee, habe ich nicht gesehen.
Das ist eigentlich ein Erotikdrama. Ich habe es gerade noch mal kurz nachgeschlagen, als was es hier eigentlich definiert wird. Geht um einen Gangsterboss, der eine junge Frau entführt. Und eigentlich, ne, ist sie natürlich mega unglücklich damit, dass sie jetzt entführt wurde. Verliebt sich aber in irgendeinem Punkt in ihn. Gibt einen Haufen Sexszenen. Also im Grunde ist es ein Softporno, den Netflix veröffentlicht hat. Ist aber mega durch die Decke gegangen damals. War 2020 der erste Teil. Gibt inzwischen 2 oder vielleicht sogar 3 Teile. Ich lasse mich lügen. Und das war, glaube ich, so ein bisschen, auch würde ich sagen, der Anfang von dieser Romantic Suspense, weil das genau in diese Nische reingeschlagen hat und eben ultra erfolgreich geworden ist. Es gibt auch Buchvorlagen oder Bücher inzwischen dazu. Die eben genau dieses, ne, Mafia-Boss, bisschen Dark Romance, bisschen auch, ich will nicht sagen Ermittler-Krimi, aber so ein bisschen geht schon in die Richtung auch. Das ist so ein ganz klassisches Beispiel eigentlich für diesen Romantic Suspense, Dark Romance, Erotik, Kladderadatsch, wo wirklich wieder mal alle Genres irgendwie zusammengeschmissen wurden. Und keiner so richtig wusste, was dieser Film eigentlich erzählen möchte. Aber ich glaube, das war so ein bisschen der Anfang von Romantic Suspense an der Stelle zumindest.
Also wenn man sich jetzt, ich habe jetzt auch mal kurz geguckt, wenn man sich Bilder davon anguckt, dann ist es von der Optik erinnert, es zum Teil schon sehr stark an Dark Romance, ne? An das, absolut, was, so wie ich es mir vorstelle oder wie ich Cover eben, wie man die Cover so kennt.
Ja, man kann in vielem auch sagen, es ist 50 Shades of Grey 10 Jahre später in deutlich extremer. Also die haben schon viel auch von diesen Filmen übernommen an der Stelle.
Und was ich aber ganz spannend finde, ist, dass der Titel ja echt nicht danach klingt. Ne? Also der Titel klingt ja jetzt nicht nach, also wir kennen, ne, wir kennen Very Bad Kings, die eben nicht nur bad sind, sondern very bad, was ich immer ganz lustig finde. Oder, ne, also so ein klassischer Dark Romance-Titel ist es jetzt nicht.
Ja, aber kannst dir meinen Erstaunen vorstellen, als dieses Ding auf Nummer 1 bei Netflix stand, ich dachte, naja, irgendwas mit Mafia-Boss, der verliebt sich in sie, machen wir eine süße Komödie oder romantisches irgendwas draus. Und ich gucke das Ding und nach 5 Minuten habe ich echt gedacht, was ist das denn? Was für ein Porno bin ich denn gelandet? Und Netflix veröffentlicht das und das landet auf der 1. Also ich habe mal kurz dann auch die Altersfreigabe, ich glaube FSK 18 tatsächlich sogar, gecheckt. Ach nee, FSK 16 steht hier. Naja, okay. Also wow, 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 wow. Hatte erstaunlich viel Plot, deshalb bin ich irgendwann mit der ganzen Sache mitgegangen. Hat mich auch auf eine Art gut unterhalten. Ich glaube, dazu kommen wir später nochmal. Aber spannend. Also das fand ich, war auch so die erste Wahrnehmung von mir persönlich. Und ich glaube, für viele, was auch so die Erotik bzw. Dark Romance-Verfilmungen angeht, da gibt es ja jetzt bisher noch nicht so wahnsinnig viele. Hm. Ich glaube auch aus gutem Grund. Ich glaube, das Kino könnte das schwierig populär machen, was da passiert.
Hm. Ja, aber du hast ja gerade schon angesprochen, also die FSK-Frage ist ja eine, die auch spannend ist im Bereich Bücher. Da werden wir in der nächsten Folge wahrscheinlich nochmal ausführlicher drüber sprechen, was man denn, also wie man oder ob man denn Dark Romance-Titel in irgendeiner Form kennzeichnen sollte und wie man das machen könnte. Genau, aber mal zurück zu den Genres, die es noch gibt.
Bin ein bisschen abgeschweift.
Nö, ist ja spannend gewesen. Genau, also was es sonst noch gibt, ist natürlich so diese typische Erotikromane oder diese BDSM-Romans, ne? Da werden die Grenzen und der Konsens aber in der Regel immer klar benannt, ne? Also das ist da so ein Gegenstück zu Dark Romance, weil das eben bewusst ja mit verschwommenen Grenzen arbeitet und auch nicht immer großen Wert auf Konsens gelegt wird.
Ja.
Genau, und ja, Punkt. Was soll man dazu noch sagen? Ich glaube, was sonst vielleicht noch, also wenn man überlegt, wo das Ganze herkommt, spannend ist, sind halt die typischen Gothic, also diese Gothic Romance, ne, die man von früher kennt, die historisch verwandt sind eben.
Ich kenne die gar nicht.
Ja, die sind auch, glaube ich, echt nicht so im ja, Lesenden, in der lesenden Bubble angekommen. Aber die sind halt insofern, also haben sie gemein, das düstere Setting, diese geheimnisvollen oder irgendwie faszinierenden Helden, es ist so eine bedrohliche Atmosphäre. Häufig, also Doug Romans ist sozusagen die modernere Schwester, vielleicht die, die Tabus dann noch stärker ins Zentrum rückt.
Was ich überlegt habe, in so Manga und Animes gibt es doch auch eigentlich mega viel Erotik und Sexszenen. Gerade, ich weiß, so in FSK 16 Animes, Mangas ist das oft echt sehr explizit auch gezeichnet. Meinst du, das hat auch was mit Dark Romance zu tun an der Stelle?
Naja, also auf jeden Fall gibt es, glaube ich, die gleichen Diskussionen darum, schon seit längerer Zeit, ne? Weil ja gerade Jüngere oder Jugendliche das gerne lesen und man da auch, also ich erinnere mich an das Gespräch, das wir hatten oder die Diskussion, als wir beim Zukunftsparlament für den Mediacampus in Frankfurt, da haben wir ja einen Workshop gemacht zum Thema Romance und da kam das auch auf, das Thema Mangas, ne? Also da war eine Buchhändlerin, glaube ich, die selbst sich sehr gut damit auskannte. Und dann kam eine Jugendliche oder ein Jugendlicher in die Buchhandlung, der eben einen Manga kaufen wollte, der sehr explizit und auch für Ältere auf jeden Fall eher passend gewesen wäre, sagen wir es mal so. Und die dann auch, glaube ich, die Eltern darauf hingewiesen hat, was das für eine Art Manga ist. Also ich glaube, die Diskussionen, die geführt werden, sind ähnliche. Also spannend ist ja auch, dass die Mangas auch ja zum Beispiel in Leipzig ihre eigene Halle schon seit einer Weile haben. Und wenn man da durchgeht, finde ich, hat man ja immer das Gefühl, man ist in einer ganz anderen Welt. Auch aus dem Grund, also wenn ich mir angucke, was da teilweise so rumhängt oder also an den Ständen verkauft wird, dann ist es schon so, dass ich mich frage eben, ob man da auch irgendwelche Zugangsbeschränkungen geltend machen sollte. Aber ja, also ich glaube, es ist auch der Reiz des Verbotenen, wie immer. Und dann auf der anderen Seite aber auch die Überforderung der Erziehungsberechtigten, der Verlage, vielleicht auch der Händler, sich damit so auseinanderzusetzen, dass sie eben entsprechend auch beraten oder auch an einem gewissen Punkt dann einen Riegel vorschieben können.
Ja, das ist, glaube ich, die Diskussion, die wir wirklich beim nächsten Mal aufmachen müssen, an der Stelle einfach, weil das jetzt auch den Rahmen sprengen würde. Aber lass uns doch vielleicht ein paar Beispieltitel nehmen. Wir haben uns jetzt natürlich die zwei, ich will nicht sagen populärsten, aber ich glaube, es sind schon die, wo man am ehesten auch als Nicht-Dark-Romance-Leserin an Dark-Romance denkt, rausgesucht. Haunting Adeline und Very Bad Kings. Caro, it's your turn.
Ja, also, ja, Very Bad Kings habe ich ja gelesen, also nicht alle Bände, aber...
Und geliebt hoffentlich.
Ach nee, also ich weiß nicht, vielleicht lese ich mal den Klappentext kurz vor für diejenigen, den nicht vor Augen hatten. Wir spielen ein Spiel. 5 Könige, 5 Opfer. Der Campus ist unser Reich. Niemand sollte sich unseren Regeln widersetzen. Du dachtest, Kingston biete dir eine akademische Zukunft? Lektion 1. Alles, was du je lernen wirst, ist das Überleben zwischen uns, der Elite. Und wenn du deine Hausaufgaben nicht anständig machst, Belle, müssen wir dich leider bestrafen. Mabel ist eine von 5 Stipendiatinnen, die jedes Jahr an die Kingston University angenommen werden. Die reiche Elite des Colleges hält allerdings nichts vom Charity-Programm ihrer Eltern und will Mabel mit aller Macht vertreiben. Allen voran die Kings, 5 abtrünnige Senior-Studenten, die im Hintergrund ein unmoralisches Spiel veranstalten. Wird Mabel gewinnen? Und wie soll sie sich dagegen wehren, dass 3 der Kings plötzlich nur sie wollen? Wie weit wirst du gehen, um deinen Traum zu leben? Dark College, Bully Romance, Reverse Harem. Du willst nicht teilen. Sie schon. Ja, also...
Ich bin immer wieder sprachlos, wenn ich diesen Klappentext höre. Ich sag's dir ehrlich.
Ja, also das hatte ich ja vorher schon mal angedeutet. Ich komme da einfach nicht so richtig rein. Und das liegt, glaube ich, also vielleicht bin ich wirklich, wirklich zu alt dafür. Aber also auf der
das
einen Seite.
Eine Episode, Caro erzählt vom Krieg.
Genau. Nee, aber ich kann mich halt weder mit Mabel so richtig identifizieren, ne, die ja, also die passt, finde ich, so in dieses Frauenbild, das wir, oder dieses ne, Bild der Frauen, die in diesen Dark Romans-Titeln oft beschrieben werden, wie wir es vorher schon gesagt hatten. Ne, eher, also sie ist Stipendiatin, das heißt, sie kommt eben nicht aus einer reichen Familie. Sie kommt da. Ja, ist sehr unsicher. Sie wird von den anderen reicheren StudentInnen dann gemobbt dort. Und ja, also damit kann ich mich insofern nicht identifizieren, dass, ja, also, sorry, also ich bin weder ich bin zwar nicht super reich und nicht super arm, aber also womit ich mich nicht identifizieren kann, ist so dieses, so mit mir umgehen zu lassen. Also da weiß ich nicht, da bin ich einfach schon älter und weiter. Also da hatte ich einfach Schwierigkeiten. Das fand ich so ein bisschen anstrengend zu lesen. Also diese schwache Frauenfigur, sage ich mal so, zu Beginn.
Aber könntest du dir vorstellen, dass sich junge Frauen oder junge Studentinnen damit identifizieren könnten, wenn sie selbst vielleicht auch aus dieser Situation kommen oder gemobbt wurden?
Total. Also glaube ich auf jeden Fall. Gerade weil sie ja dann für die männlichen Protagonisten eben interessant wird. Also ich glaube, so dieser Spagat, das ist ja so ein bisschen wie, naja, also sagen wir mal, wenn die in Anführungsstrichen normale Liebesgeschichte ist, dass man sich einfach irgendwie findet oder vielleicht jemanden findet, zu dem man noch aufschaut oder den man irgendwie bewundert, dann ist das halt wieder das Gleiche, nur einen obendrauf noch oder mehrere obendrauf gesetzt. Also ich glaube auf jeden Fall, dass das ein Grund ist, warum viele junge Frauen das auch gerne lesen. Und will ich auch gar nicht in irgendeiner Weise werten, sondern also es jetzt mal war eben meine persönliche Schwierigkeit, mich mit der Protagonistin zu identifizieren. Und ich kann halt auch diese Kings, ich kann die einfach nicht ernst nehmen. Also ich finde die einfach nur albern. Ich finde die einfach nur albern. Also was ich ja, hatte ich glaube ich schon mal gesagt, was ich ja immer cool finde, ist, wenn das Männerfiguren sind, die dann, na klar, auch vielleicht Traumata haben, aber dann lernen, damit umzugehen, vielleicht zur Therapie gehen, daraus wachsen, weiter sich entwickeln. Und in dem Fall von Very Bad Kings, dem ersten Teil, da sind es einfach 5 verwöhnte, verzogene Kindergartenkinder für mich gewesen.
Ich fand die halt auch null empowernd. Also ich habe das Hörbuch damals gehört und ich habe so gedacht, okay, wenn die Story jetzt ist, dass aus diesem kleinen, hässlichen Entlein im positivsten Sinne ein schöner Schwan wird und sie vielleicht empowern, sowohl sexuell als auch vielleicht dann in ihrem Selbstbewusstsein, weil sie eben, ich meine, man kann jetzt darüber diskutieren, wie cool der Plot ist, wenn Frauen eine Bestätigung von Männern bekommen und sich dadurch dann besser fühlen. Aber davon abgesehen, also ich habe schon gedacht, das könnte eigentlich eine ganz coole Storyline werden. Turns out, die hatten halt wirklich überhaupt nichts hinter sich, außer dass sie halt Orgien gefeiert haben und sie halt Lustobjekt Nummer 1 war letztendlich.
Ja, also deswegen, also ich war einfach nur, ich fand es einfach befremdlich an den meisten Stellen, ich persönlich. Aber wie gesagt, ich glaube schon, dass es, dass andere sich damit schon, also ich meine, der Hype ist der Hype, ne? Und deswegen hat er seine Berechtigung natürlich und die Nachfrage zu den Themen ist da. Deswegen, genau, nur mein persönlicher Eindruck jetzt. Und auch da, also wenn wir wieder an das Setting oder an die Tropes denken, also wir haben da das also College-Setting, nur dass es in dem Fall halt Dark College heißt, weil alles dark und düster ist. Wir haben auch so dieses Pseudo-Unterwelten-Setting. Also es ist ja nicht mal richtig Unterwelt eigentlich, aber so sie machen ihre eigene Unterwelt, weil sie alle so skrupellos sind, die Kings. Ja, es wird
so ein bisschen Underground-Club eigentlich, oder?
Ja, genau. Und dann wird natürlich auch so ein bisschen entführt und es wird mal jemand eingesperrt. Ich fand auch die Szene, das habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt, die Szene zu Beginn, da kommt Mabel zum ersten Mal in ihr Studenten, also ihr Zimmer im Studentenwohnheim. Und als sie da ankommt, macht sie die Tür auf und dann erwischt sie in Flagranti einen der Kings mit einer anderen Studentin, also auch einer anderen Stipendiatin. Und ja, das fand ich schon total weird natürlich, weil es so eine Macht, so eine kreierte Machtsituation ist.
Das ist aber so ein bisschen wie Dickpics verschicken bei Instagram. So, selbst wenn du es nicht öffnen willst, du musst halt, du hast ja keine andere Wahl, weil wenn dir jemand ein Foto schickt, gehst du nicht davon aus, dass es ein Dickpic ist. Und ich finde, das ist eigentlich genau die gleiche Situation, dass du als Frau wieder einer Macht von einem Mann ausgesetzt bist, gegen die du dich nicht wehren kannst in dem Moment und die du einfach über dich ergehen lassen musst, ob du willst oder nicht, weil sie kommt halt in ihr Zimmer rein und sie sieht diesen Typen, was soll sie denn machen? Also, so, sie hat es ja gesehen. Natürlich kann sie rausgehen, aber sie ist trotzdem erstmal mit der Macht konfrontiert, dass sie es sehen musste und dass sie sich nicht dagegen wehren konnte.
Genau, also sie wird ja überrumpelt. Also ja, deswegen den Vergleich finde ich auch gut. Sie wird überrumpelt und muss sich dem erstmal stellen. Also es ist ja extrem manipulativ. Es ist die erste Selbstdarstellung des männlichen Protagonisten ihr gegenüber. Und ja, sie ist natürlich total irritiert davon.
Ein Typ zum Verlieben.
Ja, ja, genau. Also das fand ich irgendwie, ja, fand ich so eine ganz seltsame Szene auch, um die, um den Protagonisten einzuführen, ne? Also ja, genau. Also auch hier haben wir wieder diesen Machtfokus, ne?
Und auch wieder das Extrem, ne? Also weil jeder andere Protagonist würde irgendwie anders eingeführt werden. Tatsächlich ähnlich. Ich musste gerade so ein bisschen denken an Hardin Scott aus After Passion. Ganz ähnliche Szene eigentlich. Sie, die junge, auch wirklich super naive Studentin, die da irgendwie an das neue College kommt. Und er wartet auch in ihrem Zimmer, aber er wartet halt einfach nur da wie so ein selbstgefälliger Arsch. Und das hat mich damals schon abgenervt. Aber er ist halt jetzt nicht, dass er irgendwie sie da, ne, zugucken lässt, wie er da irgendwie erstmal die nächste Frau rannimmt. So. Also er kommt irgendwie ins Zimmer rein und ist dann auch da und er will auch nicht gleich gehen. Und irgendwie, ne, ist auch so eine bisschen komische Begegnung, aber längst nicht so übergriffig wie das. Und das, ja, weiß ich noch nicht, würde mir jetzt ja auch nicht so wahnsinnig gut gefallen.
Also insofern konnte ich mich da schon in sie reinversetzen, weil ich ja auch gezwungen wurde sozusagen. Also ich habe ja angefangen zu lesen und dann war ich in der Situation ja auch drin.
Voll.
Ich hätte jetzt natürlich das Buch wieder zuklappen können. Habe ich nicht gemacht, habe weitergelesen. Und also das zieht sich ja durch das ganze Buch durch eigentlich, ne? So diese manipulativen Spiele eigentlich geht es ja vor allem darum.
Ja, es geht ja direkt auch, also ich habe damals das Hörbuch gehört und ja, die Stimme, die ist schon ganz cool. Also ich kann BookTok an der Stelle schon verstehen. Aber also es ging, glaube ich, los sinngemäß irgendwie mit dieses Buch, dieses Hörbuch wird deinen Kopf ficken oder so. Also das ist, glaube ich, der erste Satz in dem ganzen Ding.
Ja.
Und ne, auch da kann man dann wieder überlegen, welche Zielgruppe das liest. Und gerade die Zielgruppe, die das wahrscheinlich nicht lesen sollte, aber trotzdem wahrscheinlich am meisten liest oder sehr, sehr gerne liest, lässt sich von sowas halt nicht abstrecken, sondern findet das total spannend. Weil welcher 14-Jährige findet das nicht spannend, wenn da plötzlich solche Dinge und solche Tabubrüche irgendwie auf den Tisch kommen und das auch direkt so benannt und so klar gemacht wird am Anfang im Vorwort. Also das, ja, ist da, glaube ich, auch zielgruppenmäßig einfach echt schwierig aufgehoben.
Das, da finde ich auch zwei Sachen noch spannend. Einmal, da gibt es ja auch diese TikToks, wo Frauen, die sich die Hörbücher anhören, dann sozusagen die auf die Kopfhörer ihrer Partner schalten, sozusagen.
Schön.
Und die sich dann sehr darüber amüsieren, wie die darauf reagieren, was die Frauen denn hören. Das finde ich irgendwie auch ganz spannend. Ich glaube, das ist auch so eine, also das hat so für diejenigen, die das machen, hat das auch so was Empowerndes. So von wegen, ne, ich ziehe mir das rein und ich höre mir was Knallehartes an, was noch nicht mal du hörst, sozusagen. Also ich glaube, das ist, also das finde ich irgendwie ganz spannend. Und dass gerade, wenn man über Jane Eyre Wonder redet, sie ja ihre Lesungen immer mit den HörbuchsprecherInnen macht und es ja auch immer gang und gäbe ist, dass der Protagonist oder einer oder alle, ne, zum Beispiel die Kings, dann auch vor Ort sind, ihre Masken aufhaben. Und aber
Ja, aber mit Maske, ich wollte gerade sagen, da traut sich ja auch keiner öffentlich Werbung für zu machen, was finde ich auch relativ bezeichnend ist. Also, ich weiß nicht, wenn ich so einen TikTok-Hype hätte, fände ich es eigentlich schade, wenn man mein Gesicht dazu nicht sehen würde, weil der läuft ja über die Messe und keiner erkennt ihn, wenn er um Zivil da unterwegs ist. Wäre eigentlich schade. Also, der wäre voll Fame sonst.
Bei DC Odessa, die hat doch diese beiden blonden Zwillinge in ihrem Titel. Und
ja,
die
GNTM-Boys.
Die laufen ja, also die zeigen ja, da gibt es ja zwei tatsächlich, die dann, die jetzt also die wirklich Zwillinge sind, die denen auch recht ähnlich sehen, die ohne...
Ja, die waren bei Germany's Next Topmodel, also die können ihr Gesicht nicht mehr verstecken.
Ja, die das aber auch, die bewusst da reingehen, ne, und auch sagen, wir sind jetzt die beiden Zwillinge und wir treten auf der Messe auf und wenn das mal verfilmt wird, würden wir auch gerne die Rollen spielen, weil wir wollen Schauspieler werden. Also das ist mal so, aber bei Jane is Wonder, finde ich, wird sehr auf diesen Audio-Hype gesetzt. Und ich glaube, viele hören das ja tatsächlich auch, statt es zu lesen, weil da du natürlich, also ne, am Cover kannst du ja schon so ein bisschen sehen, in was für eine Richtung das geht, wenn du jetzt in der Bahn sitzt oder auch, weiß ich nicht, wenn deine Freunde, Familie irgendwo in deinem Zimmer mal sind und da liegen halt die Bücher rum. Natürlich ist es was ganz anderes, weil die nicht wissen, wenn du es hörst, haben die ja keine Ahnung, was du auf den Ohren hast sozusagen. Ne? Also
ja, es ist aber auch, glaube ich, wissenschaftlich erklärbar an der Stelle, weil Frauen auditiv sind. Also gerade was so sexuelles Verlangen und so angeht, sind Frauen mega auditiv. Das ist wissenschaftlich nachgewiesen. Es gibt ja auch aus diesem Grund super viele Porno-Plattformen zu hören inzwischen. Ja. Also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen mit der Grund, warum da die Hörbücher ganz gut funktionieren, weil das eben für Frauen gerade besonders gut funktioniert und das ja die Hauptzielgruppe an der Stelle ist.
Auf jeden Fall. Ja, genau. Ja, also genau, von Very Bad Kings war ich nicht so angetan. Und
wie viele Sterne würdest du geben und wie viele Shitty-Schoten würdest du geben?
Also ich würde einen Stern geben und ja, Chili-Schoten... Weiß ich nicht. Ich finde es halt vor allem explizit, was ja nicht heißt, dass ich es irgendwie jetzt gut zu lesen finde, ne? Also weiß ich auch nicht, vielleicht. Also wenn es um die expliziten Schoten geht, da würde ich schon 5 geben, aber gut geschrieben fand ich es jetzt gar nicht so sehr. Also ist ja auch immer sehr, sehr individuell, was man da gerne liest, ne? Und wie explizit man das gerne liest.
Ja, absolut. Absolut.
Ja, und du hast gelesen Hunting Adeline.
Haunting Adeline. Haunting Adeline. Bin ich jetzt erst bei der Hälfte oder so. Ich weiß noch nicht, ob ich es beende. soll ich da auch mal den Klappentext vorlesen? Ich habe den hier gerade nochmal so schön reinkopiert.
Ja.
Ich kann die Emotionen von jedem manipulieren, der es zulässt. Ich werde dich verletzen, dich weinen lassen, dich zum Lachen und Seufzen bringen. Aber meine Worte berühren ihn nicht. Besonders dann nicht, wenn ich darum flehe, dass er geht. Er ist immer da. Beobachtet und wartet. Und ich kann niemals wegschauen. Nicht, wenn ich möchte, dass er näher kommt. Der Schatten. Ich wollte mich nicht verlieben, aber jetzt kann ich ihr nicht mehr fernbleiben. Ich bin fasziniert von ihrem Lächeln, von ihren Augen und der Art, wie sie sich bewegt. Der Art, wie sie sich auszieht. Ich werde weiter zusehen und warten, bis ich sie die meine nennen kann. Und wenn sie es erst einmal ist, werde ich sie nie wieder gehen lassen. Nicht einmal, wenn sie bettelt. Ist dir der Perspektivwechsel im ersten Absatz auch so bitter aufgestoßen wie mir?
Ja, also ich habe das auch, als ich den zum ersten Mal gelesen habe, den Klappentext vor einer ganzen Weile, habe ich auch das erstmal, muss ich erstmal das zuordnen, ehrlich gesagt. Ich wusste gar nicht, wer spricht da jetzt wie. Ja, und ja. Weil der Schatten steht ja drüber, aber bei ihr, also im oberen Teil steht ja nichts drüber sozusagen. Also es steht ja nur in der Mitte.
Genau, und plötzlich kommt dieser Perspektivswitch irgendwie. Ich habe es auch nicht gecheckt am Anfang. Ja, also ich glaube, der Klappentext lässt schon vieles vermuten. Es ist eine klassische Stalker-Romance. Sie ist Autorin und geht auf Lesetour und dies, das. Und ist eigentlich eine ganz coole Figur. So, ich fand sie schon spannend. Kann ich nicht anders sagen, weil sie ein cooles Berufsfeld hat. Ich glaube, das ist auch einfach ne, persönliches Interesse an der Stelle. Und er ist Fan. Er verfolgt sie. Keine Ahnung, also als Fan kann man ihn eigentlich fast nicht betiteln. Bringt dann auch ihren Love Interest um, relativ am Anfang und ist dann halt relativ obsessiv mit ihr, verfolgt sie auf Lesetour und wenn sie zu Hause ist. Und es wird auch sehr ausführlich beschrieben. Und irgendwann bricht er bei ihr ein, hängt dann überall Kameras auf, damit er sie doch besser sehen kann und hockt dann vor ihrem Zimmer und guckt sich wie so ein kleiner, naja, Perversling die Kameras an. Also ich glaube, ihr merkt schon, ich kann es jetzt nicht so richtig nett formulieren. Was mich in allererster Instanz, glaube ich, gekriegt hat, war die Triggerwarnung. Soll ich die auch mal vorlesen? Also dieses Buch beinhaltet unter anderem Stalker-Romance, CNC, also Consensual Non-Consent, einvernehmliche Nicht-Einvernehmlichkeit, warum auch immer das zweimal auffällt, keine Ahnung. Dubcon, also dubioser Konsens oder nicht einvernehmlicher Konsens, grafisch dargestellte Gewalt, Menschenhandel, Stalking, Kinderhandel, Kinderopferung, Erwähnung von Kindstod und explizite sexuelle Szenen. Es behandelt auch bestimmte Kinks wie Waffenspiele, Somnopholie, Fesselung und Erniedrigung. Jetzt habe ich das hier so ein bisschen runtergerattert, aber ich glaube, jedes einzelne dieser Worte zeigt schon, was das für ein Buch ist. Und ich habe mich wirklich erschrocken. Also für mich gibt es immer eine Grenze und die heißt halt alles, was mit Kindern zu tun hat. Und ich finde Kinderhandel, Kinderopferung in einem Dark Romance-Titel, auch wenn es jetzt nicht darum geht, dass irgendwelche Kinder von ihm sexuell missbraucht werden oder so. Das geht dann eher in seine Vergangenheit und in so Traumareaktionen und sowas auch rein. Finde ich es tatsächlich trotzdem problematisch, dass hier an der Stelle so beiläufig mitzuerwähnen und zu sagen, ja, das sind alles irgendwie Themen, die da reinkommen. Und was ich auch ein bisschen problematisch finde, ich habe mich da auch mit einer drüber unterhalten, die sehr in dieser BDSM-Szene unterwegs ist und die hat damals tatsächlich, ich habe dazu ein Reel auf Instagram gemacht, die hat mir daraufhin geschrieben, dass sie selber in der Szene ist und dass sie das total schwierig findet, dass da erzählt wird, welche Kinks behandelt werden, weil sie hat das Buch auch gelesen und es sind halt nicht die Kinks, die da beschrieben werden, sondern es ist, ja, das, was oben da oben beschrieben wird, das ist grafisch dargestellte Gewalt. Also mit Kink oder mit Consent oder mit Einvernehmlichkeit im BDSM-Sinn hat das überhaupt gar nichts zu tun. Also um da vielleicht nochmal ganz kurz auch ein Beispiel zu geben für eine Szene. Es ist dann irgendwann so, dass er bei ihr zu Hause einbricht. Sie ist irgendwie in ihrem Zimmer, macht sich da fertig, dies, das. Und er ist halt bewaffnet, weil er nicht so genau weiß, ob sie jetzt so begeistert davon ist, dass er da durch die Gegend kommt. Wahrscheinlich eher nicht. Steht dann bei ihrem Flur und befriedigt sie dann im Umkehrschluss irgendwann relativ fix mit dieser Waffe und sie kriegt davon einen Höhepunkt. Also das ist so ein bisschen so diese Machtausübung, die er dann hat und auch das, was mich wirklich dann so in nächster Instanz sehr geschockt hat, was da für Szenen beschrieben werden. Das hat eben nichts mit BDSM, Waffenspielen zu tun, die eben mit zum einen mal nicht geladenen, echten Waffen stattfinden im besten Fall und aber eben auch nicht ohne Konsens. Und in dem Fall, ja, ist es halt einfach so, dass er sie mit der Waffe bedroht und im nächsten Moment ihr die Waffe reinschiebt und sie das plötzlich ganz toll und spannend findet. Und ich saß wirklich da und ich habe diese Seiten auch immer überblättert, weil es mich so abgenervt hat. Und wie du sagst, für mich war das auch weder spicy noch sexy noch irgendwie attraktiv, sondern wirklich einfach nur absolut ekelerregend. Ich weiß nicht, hab dazu auch keine anderen Worte mehr an der Stelle. Machtmissbrauch par excellence, würde ich sagen.
Ja, also ich finde auch so, also allein das dann, also die Triggerwarnungen, das werden wir auch in der nächsten Folge nochmal besprechen, die werden ja als Marketinginstrument verwendet, hat ja in dem Fall bei dir wohl auch funktioniert.
Ja.
Aber dass da so Sachen stehen wie einvernehmliche Nicht-Einvernehmlichkeit, ne, das weiß ich nicht, das ist ja schon, finde ich schon aussagekräftig dafür, wie auch geworben wird.
Ja, und auch das ist ein Kink aus dem BDSM-Kontext, der insofern funktioniert, dass man das eben vorher bespricht, dass man manche Grenzen bewusst überschreitet, aber der nicht funktioniert in dem Sinne, dass man Angst vor einer Person hat und sie dann noch die Grenzen in jeglicher persönlicher Hinsicht, also ich meine, der Typ hat Waffen, Kameras in ihrem Zimmer installiert und sie dann mit einer Waffe befriedigt, also keine Ahnung, auch Somnophilie, ne? Also der Drang, mit einer Person Sex zu haben, die schläft. Weiß ich jetzt nicht, ob das, also erinnert mich schon ein bisschen an Till Lindemann und den fanden wir jetzt auch alle nicht so sexy.
Ja, also deswegen, also ich finde es eher irritierend oft, muss ich sagen.
Ja, und das Ding ist, also ich als erwachsene Frau, die irgendwie sexuelle Erfahrungen gemacht hat, die weiß, was ihr gefällt, was ihr nicht gefällt, ich kann das lesen und ich habe irgendwie einen gewissen Entertainment-Faktor dabei. Also ich finde das jetzt nicht gut, ich kann das aber lesen und finde es irgendwie entertaining und lustig und kann dir dann schreiben und sagen, hahaha, witzig. Weiß aber, dass ich das niemals in meine persönliche eigene Sexualität irgendwie einfließen lassen würde. Da bin ich mir halt immer nicht so sicher, wenn das jetzt eine 14-, 15-Jährige liest, die vielleicht noch keine eigenen Erfahrungen gemacht hat, ob die das auch so entertaining findet oder ob die sich dann doch denkt, auch Mensch, so einen Stalker zu haben, der mir dann eine Waffe reinschiebt, das könnte ja auch ganz sexy sein. Also, keine Ahnung. Ja, ich weiß, man soll die Jugend jetzt auch nicht unterschätzen und die können schon auch ihre eigenen moralischen Grenzen irgendwie festlegen und so weiter. Und TikTok ist da ja auch in manchen Fällen ganz gut drin. Aber ich weiß nicht, ob da diese Differenzierung schon so möglich ist, wenn du das nicht selber erlebt hast und nicht weißt, wie es funktioniert oder auch nicht funktionieren sollte im besten Fall.
Ja, also ich glaube, das ist ja so, dass so die Hauptdiskussion ums Genre, ne? Also wenn man sich fragt, warum ist es so beliebt, ist es, glaube ich, einerseits schon dieses, also in gewisser Weise Eskapismus oder die Fantasien in sicherem Raum ausleben. Auf der anderen Seite aber werden ja diese toxischen Dynamiken, die wir jetzt auch schon angesprochen haben, ja, verherrlicht und auch romantisiert, genauso wie diese Machtungleichgewichte. Und ja, also ich glaube, da kann man es drauf runterbrechen und natürlich auch auf die Frage, wie viel kann und darf man jüngeren Menschen zutrauen, inwiefern können die unterscheiden zwischen der Realität und dem, was erzählt wird in den Büchern, beziehungsweise können die sozusagen ihre eigenen Grenzen stellen, ne? Ihre eigenen Grenzen ziehen, weil es ja sehr oft so ist, dass bei Dark Romance am Ende dann oder ein Happy End es ein Happy End gibt, vorher, danach und währenddessen aber auch jede Art von Manipulation und Gewalt irgendwie okay ist. Und das wird ja auch nirgendwo richtig gestellt. Also da gibt es ja nicht am Ende ein Nachwort, in dem steht, das ist übrigens nicht die Realität und nicht in Ordnung, wenn Beziehungen so funktionieren. Das gibt es ja nicht.
Ja, und es wird halt auch, also das ist ja auch so ein beliebtes Argument, dieses in Thrillern gibt es ja auch oder in anderen gefährlichen Genres, aber da wird es ja nicht romantisiert. Also das ist, glaube ich, der Riesenunterschied, dass ein Kommissar, der zu einer Leiche fährt, das niemals romantisieren wird oder sagen wird, ach schade, dann ist sie halt tot, sondern dass es ja immer moralisch gewertet wird, dass ein Täter gesucht wird, dass ein Täter bestenfalls im Gefängnis landet und man als LeserInnen eben auch dabei ist, das zu judgen und nicht das zu romantisieren. Und das ist, glaube ich, so der Knackpunkt an der Stelle, dass es eben in der Dark Romance alles romantisiert wird und jedes Vergehen und jedes Machtgefälle und jede Gewalt auch einfach total romantisiert wird an der Stelle und eben nicht kritisch eingeordnet oder verwerflich geahndet wird.
Ja, ich glaube, auf der anderen Seite, also weil du gerade den Thriller oder den Krimi angesprochen hast, da gibt es ja auch immer das Argument, dass man dann sagt, naja, bloß weil ich jetzt ein Krimi lese, will ich auch nicht mal jemanden ermorden. Ne? Also so.
Ja. Absolut. Natürlich, und das sehe ich auch bei der Dark Romance nicht, weil jemand Dark Romance liest, würde jetzt zum Frauenvergewaltiger oder Frauenhasser. Und trotzdem glaube ich schon, dass es ein Unterschied ist, ob man Dinge romantisiert und Dinge vor allem auch in einer großen Crowd wie BookTok immer wieder romantisiert werden oder ob in einem Thriller ja schon der Autor spätestens in der Lesung am Ende sagt, das war nicht cool, was der Täter da gemacht hat.
Ja, also ich glaube, das ist ja auch, so wie ich es mitbekommen habe, so immer eine der Argumentationsketten, die es da gibt. Da gibt es dann viele junge Frauen, die das Genre gerne lesen und die dann sagen, naja, ich habe sowas auch schon erlebt, also ich wurde auch gemobbt oder ich war in einer toxischen Beziehung. Und wenn ich Dark Romans Titel lese, dann ermöglicht es mir das sozusagen, die Kontrolle wieder zu erlangen, selbst zu bestimmen, bis an welchen Punkt lese ich oder gehe ich, so wie ich es vorher gesagt hätte. Ich habe ja entschieden, ich lese jetzt weiter an der einen Stelle. Ich hätte aber auch das Buch zuklappen können. Also dass ich selbst sozusagen in gewisser Weise als Leserin auch bestimmte Situationen bewusst und in gewisser Weise kontrolliert auch Szenen nochmal durchlebe und dadurch mich dann vielleicht sogar heile. Das finde ich persönlich, also glaube ich, dass Konfrontationstherapie unbegleitet vielleicht nicht die beste Möglichkeit ist, damit umzugehen. Aber das ist so eine Argumentation, die gerade bei BookTok sehr häufig zu hören ist, ne? Und das sind auch die jungen Frauen, die dann völlig ausflippen, wenn die Diskussion aufkommt, ob man das Genre verbieten soll, was ja sowieso nicht passieren wird, oder eingeschränkt nur noch rausgeben soll. Die flippen dann komplett aus und dieses Argument kommt dann immer, ne? Dann nehmt ihr mir meinen Safe Space und die Möglichkeit, dann selbst kontrolliert mich der Situation, die ich selber erlebt habe, zu stellen.
Ja, und ich glaube, das Argument lässt sich auch weiterführen im Sinne von, dass Dark Romance erlaubt, Fantasien auszuleben, die in der Realität vielleicht tabu sind oder problematisch wären. Dass es eben auch die Möglichkeit gibt, sich mit Fantasien auseinanderzusetzen und sich zu überlegen, ist das was ich auch mal erleben möchte oder eben nicht. Aber auch da bin ich der Meinung, dass man das erst an dem Punkt kann, wo man selbst unabhängig von solchen Dingen Erfahrungen gemacht hat. Also ich glaube nicht, dass eine 14-Jährige in der Lage dazu ist, sich das alles so vorzustellen und zu überlegen, ob sie das wirklich möchte oder nicht, weil in der Realität ist ja dann doch vieles anders als in der Fantasie, ne? Also das, glaube ich, ist nicht zu unterschätzen, dass da der Gap zwischen Realität und Fantasien sehr, sehr, sehr großer ist und da nicht alle Dinge unbedingt von umgesetzt werden wollen sollten.
Ja, nicht nachmachen an der Stelle.
Und wenn nachmachen, dann vorher gut drüber sprechen. Und das eben im konsensuellen Rahmen machen. Also gibt es ja auch genug Szenarien, wie man das machen könnte. Was ich noch ganz spannend fand, du hast es hier rausgesucht vom NDR. Gibt ja inzwischen viele wissenschaftliche Studien dazu. Jetzt ist hier eine von Dr. Johanna Katharina Reichel, die ist Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Wurster Nordseeküste, zitiert, die eben auch nochmal ganz deutlich sagt, dass die Gefahr einfach da ist, dass sich Kinder und Jugendliche in der Welt verlieren. Das passiert nicht allen, das passiert nur einzelnen Leuten, aber diesen Gruppen von Leuten sind eben Menschen zugeordnet, die sowieso eher psychisch anfällig sind. Dark Romance kann die Wahrnehmung verändern, was normal ist in Beziehungen und was eben nicht. Das hatten wir ja eben gerade auch schon ein bisschen besprochen. Und gerade bei jugendlichen Leserinnen und Lesern komme es deshalb darauf an, ob sie gelernt hätten, Fiktion von Realität zu unterscheiden und ein Bewusstsein für ihre eigenen Grenzen hätten. Genau. Das ist, glaube ich, nochmal ganz gut zusammengefasst, wie das ist.
Genau, also das ist auch so ein Punkt, wie gesagt, ne, diese Trennung von Fiktion und Realität. Wer kann das? Wem kann man das und sollte man das zutrauen und wem eben nicht? Und genau, was aber, wie gesagt, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, was ich am Genre ja eigentlich ganz cool finde, so per se, ist, dass dann viele Heldinnen, die sich erstmal eher schwach fühlen oder ohnmächtig, dass die sich dann im Laufe der Geschichte weiterentwickeln, die dann zur Selbstbestimmung finden, die dann rausfinden, was sie wollen und was nicht und sich also aus der Opferrolle rauskommen in die aktive Rolle. Und ich glaube, das ist dann auch was Menschen, die sagen, ich möchte mich da selbst, möchte mich der Situation nochmal stellen und mich da selbst emanzipieren, natürlich hilfreich finden, wenn sie das probieren, ne?
Ja, und es ist halt auch nicht mehr diese kleine, brave Frau, die sich alles gefallen lässt, ne? Also das Liebesideal wird auch total gebrochen. Es ist ja schon auf eine Art auch feministisch, zu wissen, was einem selber gefällt und was eben nicht. Und da auch vielleicht Tabus literarisch zu brechen, die eine Jane Austen so natürlich niemals gebrochen hätte. Was ich ganz spannend fand als These, ist, dass das Genre als Spiegel von patriarchalen Strukturen zu sehen ist. Also da stand dann, Dark Romance zeigt Machtmissbrauch, Gewalt oder Manipulation oft so drastisch, dass diese Strukturen überhaupt sichtbar und diskutierbar werden. Fand ich einen spannenden Punkt, ein spannendes Pro-Argument an der Stelle. Glaube ich, ist auch tatsächlich was dran, weil ja auch BookTok nicht immer alles nur über den rosaroten Kamm schert, sondern da durchaus auch immer wieder Diskussionen aufgemacht werden, ob die Dinge jetzt gut oder schlecht sind und wie man sie bewerten sollte. Ja, aber auch da, wie gesagt, also ich glaube einfach, über was man an der Stelle eher diskutieren sollte als das Genre, ist das Thema Jugendschutz. Dass das halt einfach endlich einen Klang finden muss an der Diskussion. Mhm.
Ja, also das machen wir ja in der nächsten Folge nochmal ausführlich. Und auch da haben wir beim Zukunftsparlament eben mit vielen jungen Menschen aus der Verlagswelt und aus dem Buchhandel drüber diskutiert. Und das war auch wirklich spannend. Genau, vielleicht jetzt noch zum Abschluss. Also haben wir gerade schon gesagt, also Dark Romance ist ja eins der erfolgreichsten Subgenres, findet vor allem auf BookTok bzw. auf Kindle Unlimited statt, was ich halt auch spannend finde. Also nicht überraschend gerade das mit Kindle Unlimited, aber dass zum Beispiel auf BookTok sehr viel mehr stattfindet als auf Insta. Das finde ich irgendwie schon, also ist natürlich auch insofern naheliegend, weil die Zielgruppe auf BookTok jünger ist.
Wollte ich gerade sagen, ich glaube, die Zielgruppe bei Instagram ist fast zu erwachsen dafür. Oder oft.
Genau. Wobei die auf BookTok ja auch schon älter wird, aber ja, also ich denke, daran wird das liegen. Aber trotzdem finde ich spannend irgendwie, wie sich die Szene da auch entwickelt oder das Genre. Ne? Also es ist ja in der englischsprachigen Szene, also international, ist das Ganze ja noch größer. Ne? Also es ist ja riesig, die deutsche Szene kommt da ja kaum hinterher. Und da gibt es ja auch, würde ich sagen, eine Handvoll Autorinnen, die da wirklich jetzt seit Jahren auch Maßstäbe setzen und die bekannt sind und wo dann auf den neuen Titel gewartet wird, da gehört Janice Wonder auf jeden Fall dazu. Also der letzte Teil ihrer Kings-Reihe ist ja auch auf die 1 gegangen in der Spiegel-Bestsellerliste. Und also da bin ich auch gespannt, inwiefern es noch möglich ist, da überhaupt noch eins draufzusetzen. Also und an welcher Stelle dann da, also da wird ja auch gerade diskutiert, generell im Romance-Bereich, ist das jetzt schon alles? Also war es das jetzt und verkleinert sich das Ganze jetzt wieder? Fällt da wieder was weg? Und wie ist es dann, also vergleichbar, wie ist es in der Dark Romance? Ich glaube, das kommt gerade noch mehr auf, ehrlich gesagt, weil es so ein bisschen Nachzügler war, also weil es in vielen Köpfen erst seit 2, 3 Jahren vielleicht so richtig überhaupt ist. Und auch da, also das fand ich jetzt auch spannend, dass zum Beispiel Janice Wonder ja einen Titel über toxische Beziehungen, ich glaube bei Piper, veröffentlicht.
Ist das ein Sachbuch, glaube ich,
ja,
oder?
So eine Art, glaube ich, auch so eine Art Ratgeber irgendwie. Finde ich auch sehr spannend. Ich nenne es mal spannend.
Ja, aber vielleicht ist das genau der Bogen, das habe ich nämlich auch schon gedacht, den es an der Stelle einfach braucht. Also es ist ja okay, wenn wir über Dark Romance schreiben und über Missbrauchserfahrungen und alles, was irgendwie dazugehört, aber dann die Einordnung zu kriegen und zu sagen, okay, und das ist aber alles nicht cool und ich mache jetzt einen Ratgeber, wie junge Frauen sich da auch empowern können. Das ist, finde ich, eigentlich eine coole Tendenz, die es an der Stelle gibt. Und ich mag auch jetzt unabhängig von allen Büchern und Inhalten, dass das wieder ein Thema ist, wo Frauen sehr dominieren in der Szene, wo Frauen erfolgreich sind, wo Frauen Dinge machen, die zur Emanzipation auch einfach beitragen. In gewisser Weise sogar konsequent, weil ja eigentlich die ganze Sexindustrie sehr von Frauen geprägt ist und viele Frauen da finanziell sehr erfolgreich mit sind. Insofern, warum nicht auch in der Literatur?
Ja, also ich bin gespannt auch, inwiefern das dann sich, also wie was da so drinsteht, sage ich mal, im Vergleich zu den fiktiven Geschichten, die sie schreibt.
Ich möchte es auf jeden Fall lesen. Vielleicht lesen wir es ja auch zusammen.
Ja, können wir machen. Gute Idee. Also das, und wie du schon gesagt hast, ich glaube auch, also wenn es eine Einordnung gäbe, dann wäre das Ganze nochmal komplett anders zu sehen. Nur ohne die Einordnung finde ich es häufig einfach echt schwierig. Und ich glaube, dass es nicht nur mir so geht oder dir, sondern, und darüber reden wir auch beim nächsten Mal, vielen BuchhändlerInnen, auch natürlich den Mitarbeitenden in den Verlagen, die ja entscheiden, was dann veröffentlicht wird und was dann auch gepusht wird, was wie vermarktet wird. Das ist auch ein spannendes Thema, da auch das Thema Haltung sehr interessant.
Ja, absolut. Da freue ich mich auch drauf, wenn wir dann nächstes Mal echt in die Diskussion nochmal einsteigen und da auch ein bisschen noch Recherche mitbringen für euch. Vielleicht belassen wir es an der Stelle erstmal dabei und bevor wir jetzt gleich noch uns gegenseitig updaten, was wir gerade so lesen, vielleicht noch ganz kurz an euch der Aufruf. Falls ihr jetzt sagt, das ist alles Unsinn, was wir da erzählt haben, oder ihr uns zustimmt oder ihr noch einen Punkt habt oder kritische Diskussionen oder nochmal irgendwas, was wir vielleicht beleuchten sollen, wo ihr unsere Meinung zuhören wollt, sagt uns gerne Bescheid, schreibt uns gerne kontakt@buchevents.de oder eben privat Ralf fürs Buch oder Sarah Lipperson oder auch bei Buchevents direkt bei Instagram. Wir sind da auf jeden Fall sehr interessiert an eurer Meinung und auch immer an eurem Austausch. Und ich glaube, wir werden da noch die ein oder anderen O-Töne vielleicht auch in der nächsten Folge mit reinbringen. Stichwort LeserInnen-Zuschriften.
Ja. Gut, dann genau, ist unser letzter Punkt, den wir noch einmal besprechen wollen heute, was wir gerade so lesen, ne?
Na, Caro, was liest du denn gerade so?
Na, ich lese immer noch Throne of Glass, aber ich bin jetzt bei Band 5, etwa in der Mitte.
Und?
Ich finde es richtig cool mittlerweile. Also es hat ja echt gedauert, ne? Also bis dann die ersten zwei Bände, hatte ich ja gesagt, da passiert, finde ich, nicht so viel.
Stimmt,
Aber jetzt so seit dem letzten Band hat es, finde ich, richtig Fahrt aufgenommen. Ich bin jetzt hier so, also die Sachen mit den Piraten habe ich jetzt gelesen. Wer weiß, wer es gelesen hat, weiß, wovon ich spreche. Das finde ich halt auch echt, ist eine coole Komponente nochmal in der Geschichte.
Vielleicht machen wir ja irgendwann mal eine Sarah J. Maas-Folge, wo wir jetzt
unbedingt
hemmungslos spoilern oder so. Hätte ich voll Lust drauf.
Ja, das machen wir. Genau. Und ich freue mich auch echt, dass ich noch das halbe und dann noch zwei Bücher vor mir habe, weil, wie gesagt, jetzt gerade ist es echt so, dass ich mega viel Spaß am Lesen habe.
Das ist sehr, sehr schön zu hören, dass du da jetzt reingekommen bist in die Geschichte. Aber ich fand auch, es hat eine Weile gebraucht, bis es wirklich funktioniert hat.
Und man kann sich es halt mega gut, finde ich, auch filmisch umgesetzt vorstellen, ne?
Oh, total. Und ich hoffe ja auch, dass das alles irgendwann mal verfilmt wird. Also egal ob Fourth Wing, ob Akuta, ob Throne of Glass, ich glaube, das wären so geile, vielleicht nicht Filme, sondern Serien. Wirklich
Serien,
so
ja.
Eine Staffel pro Buch oder so ein bisschen Game of Thrones mäßig, hätte ich so Lust drauf.
Ja, also dass Sarah J. Maas noch nicht verfilmt ist, finde ich sowieso irre.
Eine Schande ist das.
Ja, ist echt eine Schande.
In der Filmindustrie. Also, eine Schande. Falls irgendjemand zuhört, der Meinung hat dazu, bitte, gerne.
Gerade in dem Band, wo ich jetzt bin, ist es so, dass ich mir echt, dass ich es wirklich vor Augen habe. Und also das macht richtig Spaß.
Wurden die Filmrechte für Akuta oder auch die Imperial-Serie eigentlich verkauft?
Ja, also von der Imperial-Series, das wurde verkauft. Da gibt es auch eine Serie. Von,
na, immerhin.
Ich glaube, Amazon macht die und da gibt es auch seit Monaten über den Cast immer wieder Spekulationen, aber ich glaube, so richtig fest steht noch nichts.
Das ist schön, dass ich davon ungefähr gar nichts bekommen habe.
Ja, ich bin da ja manchmal sehr tief in BookTok drin, also ich halte dich da gern auf dem Laufenden.
Ja, aber offensichtlich nicht rechtzeitig genug. Ich finde, wir sollten eine neue Kategorie einfügen, Caros Update der Woche, wo du mir mal kurz einen Überblick gibst, wer gerade hier wo, wann, wie gehypt wird.
Ja, okay, ja, können wir gerne machen. Und
bitte.
Genau, was liest du denn?
Ich habe jetzt kein aktuelles Buch, weil ich gerade die Assistentin von Caroline Wahl lese. Was jetzt ja nicht unbedingt ein Romance-Titel ist, auch wenn es gerade bei BookTok manchmal dazu gemacht wird. Aber ich habe einen Titel, den ich im Urlaub gelesen habe. Elle Ellis hat den geschrieben, Brockenshine Broadway Lights.
Das ist ja voll dein Ding, oder? So nach dem Titel.
Wollte ich gerade sagen, das ist ja also Match Made in Heaven. Ich sag's dir, wie es ist. Es geht um eine junge Studentin, die am Broadway ist und sich im Musical bewirbt und dann muss sie eine WG mit dem neuen Hauptdarsteller machen von der Show, wo sie spielt und der ist halt voll der Arsch und pipapo. Und das ist so eine Musical-WG, das sind alles Musical-DarstellerInnen und ich hab's geliebt. Ich bin so froh, dass es einen zweiten Teil gibt, der demnächst rauskommt. Herr im Himmel, also ja, ganz, ganz großartig. Ich glaube jetzt nicht ich glaube nicht, dass BookTok sagen würde, das ist das großartigste Romance-Buch der Welt. Würde ich wahrscheinlich auch nicht sagen, wenn es nicht dieses Thema wäre, aber ich war so glücklich, dass endlich mal jemand meinen Trope verstanden hat, den ich gerne lesen möchte. Ich möchte bitte mehr davon, danke.
Ja, aber ich glaube, da sucht man sich ja auch immer, es gibt jetzt auch so viel Auswahl. Du kannst ja wirklich rund um die Geschichte wirklich die Themen aussuchen, die dich interessieren, ne?
Ja, du kannst halt wirklich deine Hobbys eigentlich in einem Romance-Titel finden.
Ja.
So, also
mittlerweile alles von Fußball über.
Schön, ich warte auf die Badewanne-Romance.
Ja, also falls jemand zuhört, der gerade überlegt, worüber er seinen neuen Romance-Titel schreiben kann. Sarah grüßt aus der Wanne. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen.
Ja, Ja, absolut, finde ich auch. Insofern, ich habe ja eh schon eigentlich gesagt, wo ihr uns erreicht. Falls euch noch was einfällt, schreibt uns gerne. Falls jemand Ideen zur Badewanne-Romance haben möchte, schreibt uns auch gerne. Ich kann da bestimmt guten Input geben. Mhm. Ansonsten hören wir uns in 2 Wochen wieder mit der FSK-Folge zu Dark Romance, also Teil 2. Mhm. Und wünsche euch bis dahin einen schönen Tag.
Genau, macht es gut. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.